ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Er war 10 Jahre lang hier in Hamburg Senator für Umwelt, Klima und Energie. Einer neuen Regierung in Hamburg wird Jens Kerstan aber nicht mehr angehören. Der grüne Politiker zieht sich aus der Politik zurück.
Ein guter Zeitpunkt für uns, mit Jens Kerstan über die Baustellen bei Umwelt, Energie und in Hamburg insgesamt zu sprechen. Hafen, Windenergie, Moorburg und vieles mehr.
Und natürlich wollen wir in Vergangenheit und Zukunft schauen. Wie war die Kindheit und Jugend von Jens Kerstan in Bergedorf? Und was hat er jetzt vor nach seinem Rückzug aus der Politik? Hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3670. Ich bin Dietrich Lehmann.
Und ich, Kerstin von Stürmer.
Herr Kerstan, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Kerstan, eine Woche ist es nun her, dass Hamburg eine neue Bürgerschaft, also ein neues Parlament gewählt hat. Die Grünen haben, wie die SPD, knapp 6 Prozentpunkte verloren. Aber es reicht, um weiterzumachen für Rot-Grün. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass die Grünen ja nicht nur in Hamburg im Moment relativ viele Stimmen verlieren?
Na, wir haben ja einen Wahlkampf erlebt, der ja wirklich für die Grüne Partei ein schwieriger war, weil uns da wirklich der Wind frontal entgegengeschlagen ist. Unsere Kernkompetenzthemen im Bereich Umwelt, Klima und Energie waren auf der Agenda nicht weit oben. Und man muss schon wirklich sagen, wir erleben ja in dem Bereich richtig einen Rollback. Also gerade andere Parteien, CDU, SPD, sage ich mal, lassen da ihr Engagement wirklich zu wünschen übrig. Und letztendlich haben wir erstaunt zur Kenntnis genommen, dass angesichts einer wirklich stark rechtspopulistischen AfD-Partei bürgerliche Parteien irgendwie die Parole ausgeben, das eigentliche Problem in diesem Land sind die Grünen. Und insofern war das für uns kein einfacher Wahlkampf und ich bin schon stolz auf meine Partei, dass sie dagegen gehalten hat und im Grunde genommen auch gestanden hat. Denn letztendlich, selbst wenn wir die 6 Punkte verloren hatten, bei der letzten Wahl war unser absolutes Rekordergebnis. Es ist das zweitbeste Ergebnis, das wir jemals in Hamburg erreicht haben bei einer Bürgerschaftswahl. Und insofern angesichts dieser schwierigen Situation und auch einer wirklich durchmischten Bilanz in der Ampel sind wir dann am Ende doch mit dem blauen Auge davongekommen.
Sie selbst hatten ja bereits vor der Wahl angekündigt, dass Sie dem neuen Senat nicht mehr angehören wollen, aus persönlichen Gründen, haben sich aber im Wahlkampf sehr, sehr engagiert. Wie sehr schmerzt es denn, dass die Grünen so abgeschnitten haben und jetzt möglicherweise in den Koalitionsverhandlungen da doch unter Druck geraten?
Na, natürlich hätte ich mir da ein besseres Ergebnis gewünscht, das hätten wir alle. Aber am Ende ist das, was zählt, dass wir eben weitermachen können, denn wir wollen Verantwortung übernehmen. Man erlebt ja gerade, weil wir auch für bestimmte Themen stehen, die, wenn wir nicht dabei sind, sich eigentlich niemand ernsthaft drum kümmert. Man erlebt in Berlin ja gerade bei den Koalitionsverhandlungen der CDU und der SPD, dass praktisch Klimaschutz und Energiewende und Wärmewende überhaupt nicht mehr vorkommt. Also wenn die beiden miteinander reden, kommt die Zukunft nicht vor und eine zukunftsorientierte Partei wie die Grünen ist dann notwendig und insofern ist da, glaube ich, das Entscheidende, dass wir hier weitermachen können und man muss ja sagen, der Abstand zwischen den Grünen und der SPD, also sage ich mal, ist ja nicht größer geworden, die SPD hat auch 6 Prozentpunkte verloren, insofern ist das zwar schmerzhaft, aber jetzt ist kein Grund, da in Sack und Asche zu gehen und das werden wir in den Verhandlungen mit Sicherheit auch nicht tun.
Ja, nicht nur wir, sondern Sie persönlich. Sie haben ja gesagt, ich stehe für die Koalitionsverhandlungen nochmal zur Verfügung. Ich will mich da einbringen. Wie wollen Sie da, Sie gelten als jemand, der auch den Bürgermeister durchaus mal reizen kann und der irgendwie da auch mal für ein bisschen Feuer in Diskussionen sorgen kann und Stimmung macht. Wo sind da Ihre roten Linien, wenn es darum geht, wir wollen irgendwie die Kräfteverhältnisse verschieben?
Na, rote Linien, ich glaube, so sollten demokratische Parteien nicht unbedingt miteinander reden. Also ich nenne das wirklich, die Königsdisziplin in einer Demokratie ist nun mal der Kompromiss. Und natürlich gibt es bestimmte Punkte, wo wir relativ klare Linie vertreten werden, aber rote Linien, finde ich, ist gerade, ich mache das ja jetzt dann zum dritten Mal, sage ich mal, eine Koalition zu verhandeln. Das ist nichts, was man in der Öffentlichkeit machen sollte. vor allem nicht, sage ich mal, als kleinerer Partner, denn laut Verfassung hat der Bürgermeister, sage ich mal, Richtlinienkompetenz, und wenn man selber anfängt, rote Linien zu ziehen und dann, sage ich mal, der Koalitionspartner das auch macht, dann unterliegt der kleine Partner, weil die Verfassung einfach vorsieht, dass der Bürgermeister ja durchregieren könnte, wenn man wollte. Insofern sollte man da, glaube ich, anders verhandeln, aber es ist schon richtig. Ich bin schon einer, der auch dafür sorgt, dass die Themen, für die wir Grüne stehen und für die ich verantwortlich bin, auch wirklich zu ihrem Recht kommen. Und wenn das nicht so ist, dann muss man sich eben auch streiten. Und da habe ich, aber wenn ich ehrlich bin, also mache ich es lieber ohne Streit, aber ein bisschen wie der europäische Kommissar, whatever it takes. Also ich gehe jedes Tempo mit, und wie es in den Wald reinschallt, so schallt es auch raus.
Sie haben es gesagt, zum dritten Mal Koalitionsverhandlungen. Wie ist das, wenn da einer sitzt, der aussteigt, der also nicht mehr Teil der Regierung, nicht mehr Teil des Senats sein wird? Ist man da freier im Verhandeln? Kann man da auch mal ein bisschen poltern?
Na gut, also ich habe das ja vorher auch schon gemacht, oder jedenfalls wird mir das nachgesagt. Ich bin jetzt ein bisschen gelassener natürlich, ne? Also das ist ganz, ganz logisch, wenn man selber eine solche Entscheidung getroffen hat, dann macht das ein bisschen was mit der eigenen Geisteshaltung, aber ich bin auch ein sehr politischer Mensch, und da im Wahlkampf oder jetzt auch danach, auch in Berlin, gibt es schon Dinge, die mich wahnsinnig aufregen. Also insofern, ich habe das Herz auf meiner Zunge, was ich so denke und was ich fühle und meine, das sage ich dann auch. Insofern, das ist manchmal ganz hilfreich, und ja, manche kommen damit gut klar, manche nicht, aber das ist dann nicht mein Problem.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 mit Jens Kerstan, Umweltsenator in Hamburg seit 10 Jahren. Herr Kerstan, man findet Ihren zweiten Vornamen nur, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, Jens Hinrich Kerstan. Wie kamen Sie zu diesem Vornamen? Welche Geschichte steckt da dahinter?
Meine Eltern kommen ja beide ursprünglich aus Ostpreußen, und Hinrich ist die ostpreußische Version von Heinrich. Und mein Vater wollte mich eigentlich mit ersten Rufnamen sogar richtig Hinrich nennen. Meine Mutter hat sich dann mit Jens durchgesetzt, und muss ich sagen, bin ich ihr dann doch ganz, ganz dankbar. Also das H, das Hinrich kommt bei mir eigentlich immer in der Unterschrift nur als H-Punkt vor. Und ja, aber mein Vater hat dann auch in der Regel, wenn mich in der Regel sogar wirklich auch durchgängig Hinrich genannt, aber andere, die, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, sage ich mal so. Also insofern bin ich der Jens, und damit bin ich ganz zufrieden.
Also immer wenn Jens nicht so gespurt hat, wie Papa wollte, dann wurde er auch Jens Hinrich gerufen, oder?
Na, dann war es nur Hinrich. Also jetzt weiß ich auch noch, dass dann Freunde, die das manchmal gehört hatten, dann auch dachten, hast du Stress zu Hause? So nach dem Motto, aber mein Vater war da immer relativ konsequent bei seinen, dann auch dabei geblieben, ganz egal, was jetzt, sage ich mal, beim Standesamt dort abgesprochen wurde.
Jens Kerstan, geboren sind Sie am 18. Februar 66 hier in Hamburg in Bergedorf. Sie haben zwei ältere Schwestern. Wie war das? Was war das für eine Familie? Was hat Ihr Vater beruflich gemacht?
Mein Vater war in der Schifffahrt tätig. Also er war also an einer Fährreederei beteiligt, an der TT-Linie, die von Travemünde nach Trelleborg in Schweden gefahren ist. Die hat er als Geschäftsführer in den 60er Jahren gegründet. Und ja, also wir waren eine Familie in Bergedorf. Ich habe zwei ältere Schwestern. Also ich bin so ein bisschen der Nachkömmling, mit 6 und 8 Jahren älter, ist da schon ordentlicher Abstand. Und da musste ich auch schon durchaus kämpfen. Ich habe manchmal gesagt, ich hatte eigentlich 3 Mütter, weil meine beiden Schwestern dann doch auch sehr intensiv dabei waren, mich auch zu erziehen. Und das mag aber vielleicht auch geholfen haben in einer Partei, wo ja das Thema Gleichstellung sehr wichtig ist, wie bei den
Grünen. Das waren Sie gewöhnt.
Dass das vielleicht mir auch geholfen hat, sage ich mal, da auch meinen Weg zu finden.
Zur Schule gegangen, auch in Hamburg-Bergedorf. Wie war das damals in den 70er Jahren? Das war ja eine Zeit, wo man auch durchaus sehr politisch gleich von vornherein geprägt worden ist, oder?
Ja, also ich war auf dem Hansa-Gymnasium in Bergedorf. Also was ich heute so erlebe, immer das Elterntaxi, das gab es damals eigentlich nicht. Also da sind alle zu Fuß oder mit dem Rad hin. Und ja, da, damals war Politik eben auch schon, auch im Unterricht, aber auch auf den Pausen, in den Pausen auf dem Pausenhof schon Thema. Ich war dann gegen Ende der Zeit sogar auch Schulsprecher in meinem Gymnasium. Insofern war das ein Gymnasium mit einem altsprachlichen Teil. Also ich habe sogar noch das kleine Latinum gemacht. Aber da wurde eben einem eigentlich auch beigebracht, dass man sich auch engagieren muss und dass man sich auch einbringen muss in der Demokratie, wenn sie funktioniert. Und das fand ich ganz hilfreich.
Wenn man in einer Reederfamilie groß wird, dazu noch in Hamburg, reizt da die Schifffahrt oder hat der Sohn sich rechtzeitig abgenabelt, hat gesagt, ich mache was ganz anderes? Wie war das? Wie war die Verbindung zu Schiffen?
Also das war schon eine sehr enge Verbindung zu den Schiffen. Also wir haben dann was da alles damit zusammenhängt, Taufen oder Jungfernfahrten, sowas hat unsere Familie und auch ich dann auch immer mitgemacht. Also und ich habe sogar nach der Schule auch mal ein paar Monate auf den Schiffen gearbeitet, aber letztendlich war das in der Reederei eben auch so, es war ja eine große Fährreederei mit sehr, sehr teuren Schiffen. Da war es eigentlich klar, da waren mehrere Gesellschaften beteiligt. Es war klar, die biologischen Abkömmlinge sind da nicht automatisch die Nummer eins. Und ich selber habe dann Volkswirtschaft studiert und habe dann auch letztendlich einen anderen Weg gewählt, eben eher den Nationalökonomie und dann eben eher in Politik. Das war für meinen Vater dann am Ende auch okay, denke ich mal. Aber natürlich als Grüner in einer dann doch eher konservativen Umfeld, was die Reedereibranche mit Sicherheit ist, war mein Vater und meine Mutter so nicht wahnsinnig begeistert, sage ich mal so, als ich dann den Kriegsdienst verweigert hatte, Zivildienst gemacht hatte und dann damals auch noch bei den Grünen gelandet bin. Also das hat ein bisschen Aufregung gegeben. Mein Vater hatte dann sogar richtig gefragt, wie er das seinen Geschäftspartnern erklären soll. Aber insofern, ja, da hat es auch durchaus Diskussionen gegeben, musste ich mich auch durchsetzen. Mein Vater ist ein ähnlicher Dickschädel wie ich. Das hat dann manchmal schon ganz schön gekracht.
Sie haben es gesagt, Sie waren auch auf Schiffen unterwegs. Auf der Tor Heyerdahl sind Sie gefahren.
Genau, ich habe während des Studiums gehörte ich zu der Stammmannschaft der Tor Heyerdahl, eines Top-Segelschoners, der in Kiel ist, der eben gerade Jugendliche auch sage ich mal, ausbildet. Auch dort Konzepte fährt, wie junge Menschen lernen für sich, aber auch dann im Team Verantwortung zu übernehmen. Also das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und daher, klar, also durch meine Familie habe ich vielleicht einen gewissen Febel für Schifffahrt und für Segeln und für andere Themen, aber beruflich habe ich mich dann anders orientiert und bin da eigentlich auch ganz stolz drauf, dass ich da nicht als Papas Liebling irgendwo durchgereicht wurde, sondern da mir selber meinen Weg bahnen musste.
Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Wirtschaftspolitik, Umweltpolitik und Finanzwissenschaften haben Sie studiert. Danach ging es gleich Richtung Umweltschutz. Was haben Sie danach nach dem Studium gemacht?
Also nach dem Studium war ich erstmal als Volkswirt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Dann doch habe ich ein Trainee-Programm im Hauni-Konzern, im Körperkonzern, im Bergedorf gemacht. Hatte mich damals bundesweit beworben und da, sage ich mal, das beste Angebot hatte ich dann damals von Körber bekommen und hatte dort so ein Trainee-Programm gemacht und alle Stationen dort in dem Unternehmen durchlaufen. Und parallel in der Tat bin ich dann aber auch schon schnell Vorsitzender eines kleinen Umweltverbandes hier in Hamburg geworden, der GÖP, also der Gesellschaft für ökologische Planung, die Biotop- und Artenschutz betrieben hat und im Auftrag des Senats eine ganze Reihe von Naturschutzgebieten betreut. Also insofern war ich da auch schon sehr früh, sage ich mal, mit dem Naturschutz engagiert.
Seitdem kennen Sie die Elbinsel Nesssand sehr gut, ne? Was haben Sie da gemacht, Sie und Ihre Vereinsmitglieder?
Das ist ja wirklich die Insel gegenüber von Blankenese, die man immer, wenn man da am Strand sitzt, auch sieht, die man normalerweise nicht betreten darf, weil es Naturschutzgebiet ist. Und dort haben wir einmal im Jahr einfach einen großen Arbeitseinsatz gemacht. Also dort haben wir dann also standortfremde Gehölze entfernt oder Trockenrasen freigehalten von Bewuchs, wo es eben seltene Pflanzen und aber auch Insektenarten gab. Also insofern, das war immer eine tolle Zeit und diese Insel unterliegt ja wirklich ganz stark der Dynamik. Also die Hälfte des Teils, wo wir früher gekämpft haben, die ist mittlerweile, sage ich mal, umgelagert worden. Da ist jetzt Wasser. Also die Elbe, wenn man sie lässt, ist ja ein sehr dynamischer Fluss und das kann man da sehr gut erkennen. Und der Blick auf Blankenese war dann abends am Lagerfeuer natürlich auch eine ganz besondere Belohnung für die Arbeit, die man da geleistet hat.
Wie kam es dann zu diesem Schritt, ich sag mal, von der praktischen Umweltarbeit hin? Ich engagiere mich mehr bei den Grünen. Ich mache auch bei den Grünen Karriere. Sie sind ja Fraktionsvorsitzender geworden in der Bürgerschaft. Sie sind da später groß geworden. Wie kam dieser Schritt zustande?
Na, ich war eigentlich ich war schon immer, sag ich mal, dadurch, dass ich im Naturschutz tätig war, schon eher der Grünen Partei zugewandt. So als 16-, 17-Jähriger, muss ich sagen, war das doch auch die Partei, auf die so die Hoffnung geruht hatte, die Mängel im Umweltbereich und im Klimabereich abzustellen. In Hamburg hat es für mich allerdings lange gedauert, bis ich den Weg zu der GEIL gefunden hatte, weil natürlich in Hamburg eine ganze Zeit lang doch eigentlich eine große Mehrheit gegen praktische Regierungsarbeit war, die stärker der Fundamentalopposition zugeneigt hatte. Also ich, meine erste Demonstration habe ich noch vor Böhringer, vor den Werkstoren mit 16 gemacht. Da war damals Thea Bock noch die Fraktionsvorsitzende, die dann ja, sage ich mal, muss man fast schon sagen, hier rausgemobbt wurde, weil sie eigentlich immer für Regierung einstand. Das hat mich lange Zeit davon abgehalten, bei den Grünen mich zu engagieren. Aber dann Mitte der 90er fand ich, wird es jetzt langsam mal Zeit, auch auf Bundesebene, dass die Grünen mitregieren. Da habe ich dann irgendwann mal mein Herz in die Hand genommen, habe dann gesagt, dann musst du halt in der Partei drum kämpfen, dass man Verantwortung übernimmt und Dinge wirklich auch versucht zu verändern. Und das hat dann ja auch ganz gut geklappt, sowohl in Berlin als dann auch in Hamburg.
Also das heißt, anfangs waren Ihnen die Grünen noch zu radikal?
Nein, die Grünen waren ja hier in Hamburg und gerade auch mein Kreisverband in Bergedorf war eben doch sehr stark eben der Fundamentalopposition zugeneigt. Also in Bergedorf eine Zeit lang, war da die Politik des sogenannten Kartoffelsacks. Das hieß, man ist zur Sitzung gegangen, hat das Sitzungsgeld kassiert, hat aber überhaupt gar nichts gemacht, musste 100% dann in die Parteikasse einzahlen und mit dem Geld hat man dann Initiativen, unterstützt. Das war jetzt nicht so meine Idee, wie Parlamentarismus so richtig funktionieren sollte. Das hat sich dann schon auch weiterentwickelt. Aber gerade durch den Krieg im Kosovo, nachdem dort eben die Grünen in Bundesregierung in der Verantwortung waren, hat sich ja dieser Flügel in Hamburg abgespalten. Und das war dann eben gerade auch die Zeit, wo ich noch relativ frisch in der Partei war, sodass das dann schon ganz klar in Richtung Regierungsverantwortung ging. Und das war immer mein Wunsch, also Dinge zu verändern und auch wirklich Verantwortung zu übernehmen. Weil wenn man es selber nicht macht, wer soll es sonst machen?
Sie haben vorhin erwähnt, Ihre Eltern, das waren lange Diskussionen am Anfang, Kriegsdienstverweigerung und eben gar nicht in die Richtung, wo die Eltern vielleicht das wollten. Haben die irgendwann ihren Frieden gemacht, als sie dann auch in der Politik Schritte nach vorne gemacht haben?
Also ob mein Vater mich jemals gewählt hat, das wage ich zu bezweifeln. Das hat wir darüber so genau haben wir darüber nicht geredet, aber doch, er fand es dann am Ende schon auch richtig. Also er hatte dann auch erwähnt, ja, das ist ja gute Tradition in Hamburg, dass die erste Generation in der Wirtschaft und die zweite dann oder dritte in die Politik geht. Das, was dann die Grünen dann nicht so sein Wunschpartei waren, das war schon klar. Also meine Mutter, als ich dann mit den Grünen ankam, also da war schon der Zivildienst, war schon eine schwere Bürde. Da entfuhr ihr so der Satz, musst du uns das jetzt eigentlich auch noch antun? Aber so, weil so waren die Grünen damals auch noch angesehen. Ne? Also in großen Teilen des bürgerlichen Bereiches waren sie ja doch wirklich als Politikschreck angesehen. Und das hat sich ja zum Glück doch aber deutlich verändert, nicht?
Jens Kerstan ist zu Gast hier im Hamburger Hafenkonzert. Sie haben gerade gesagt, die Elbe ist ein dynamischer Fluss. Das gilt sowohl für die Natur als auch für politische Entscheidungen in Sachen Elbe. Als Sie ins Amt kamen, war die Sache mit der Elbvertiefung in der Diskussion aber noch nicht entschieden. Dann kommt ein grüner Umweltsenator, der eigentlich mit voller Macht gegen diese Elbvertiefung sein muss, erlebt aber Druck aus der Wirtschaft. Der Hafen braucht die Elbvertiefung, sagt die Wirtschaft. Die SPD will die auch. Wie sind Sie denn damit umgegangen?
Ja, das war wirklich schon ein schwieriger Bereich für die Grünen. Also wir haben, glaube ich, in insgesamt 3 Koalitionsverhandlungen immer die Elbvertiefung als ein Thema gehabt, die sich dann ja immer hingezogen hatte, immer ein Thema blieb. Es war einfach klar, dass die beiden großen Parteien in Hamburg, also egal, ob man jetzt CDU oder SPD nahm, das einfach als Voraussetzung genannt haben, um mitregieren zu können. Und ich glaube, wir haben da einen guten Weg gefunden, also indem wir dann eben unser Okay dazu gegeben haben, weil wir es einfach auch gar nicht hätten verhindern können, dann hätte es eben eine große Koalition gegeben. Aber wenn man 2 Prinzipien hat, die man beide nicht durchsetzen kann, dann hat es wenigstens einen Ausgleich für das andere gegeben. Also wir haben dann eben das Hafengeld für die großen Schiffe erhöht und das haben wir in eine Stiftung eingezahlt, die eben die ökologische Qualität der Elbe durch ökologische Maßnahmen entlang der Elbe verbessern sollte. Das hieß also so, je mehr große Schiffe in den Hamburger Hafen kommen, desto mehr Geld gibt es dann eben auch für die Umwelt, um da dort dann eben das unterlegene Prinzip dann ein Stück weit eben auch besser abzumildern. Und ich glaube, das ist ein ganz pragmatischer, aber letztendlich auch zielführender Vorgang, wenn man eben etwas nicht verhindern kann. Da muss man trotzdem dafür sorgen, dass das andere Prinzip, das ja wichtig ist, Umwelt, eben dann auf andere Art und Weise zu seinem Recht kommt.
Es gab ja mehrere Klagen auch von Umweltverbänden gegen die Elbvertiefung und es gab vor allen Dingen auch Diskussionen, reicht das aus, was man macht, um die Natur zu schützen, aber reicht es auch letztendlich, um das Tideverhalten der Elbe zu dämpfen? Wenn man jetzt ein bisschen rückblickend schaut, die Prognosen, die damals gestellt worden sind, so schlimm wird es nicht, es wird sich nur ein paar Zentimeter der Tidenhub in Hamburg und hier in der Gegend verändern. Hat sich das alles so eingestellt oder sind Sie in Ihren Befürchtungen, dass das vielleicht doch zum Kippen des Flusses führen könnte, bestätigt worden?
Also das ökologische Umkippen wie wir es ja andere Flüsse in Deutschland ja durchaus auch haben. Das ist in der Elbe zum Glück noch nicht eingetreten, aber die Situation der Elbe ist kritisch. Die natürliche Dynamik früher, die gibt's nicht mehr. Es gibt den sogenannten Tidal Pumping-Effekt, also die Flut spült Sand in den Hamburger Hafen. In der Vergangenheit hat dann die Elbe den Schlick wieder rausgenommen. Das passiert jetzt nicht mehr, sondern im Grunde genommen lagert sich der Schlick im Hafen ab und darum muss man dort wahnsinnig viel baggern. Und wenn man das jetzt einfach mal ganz nüchtern betrachtet, muss man einfach sagen, die Elbvertiefung, so wie sie geplant ist, ist gescheitert. Weil man wollte einmal baggern und dann eine Tiefe erreichen, die dann gehalten wird. Und wir stellen fest, dass wir jedes Jahr für 100 Millionen baggern müssen, um eben das weiterhin auch nur ansatzweise aufrechtzuerhalten. Also insofern war da unsere Kritik, glaube ich, auch immer berechtigt. Und die Realität hat gezeigt, dass wir da durchaus auch recht haben. Und man wird nicht ohne weiteres immer so weiter baggern können. Darum würde ich mir wünschen, dass wir in Zukunft eben dem Fluss auch ein bisschen mehr Platz geben und auch eben mal mehr Gelegenheit haben, sich auszubreiten, sodass die natürliche Dynamik sich wieder einstellt und man nicht so wahnsinnig viel Geld, sage ich mal, einfach nur mit dem Buddeln und dem Verklappen von Schlick ausgeben muss, was eigentlich niemandem nützt, weder der Wirtschaft noch der Umwelt und der Ökologie.
Aber wenn Sie sagen, die Elbvertiefung aus Ihrer Sicht ist gescheitert, heißt das, Sie sagen auch gleichzeitig, man muss dem Fluss wieder mehr Raum geben? Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Man sollte in der Konsequenz auch sagen, man lässt es dann einfach wieder ein Stück weit versanden oder verschlicken, dass man eben nicht mehr diesen Meter oder anderthalb Meter mehr Tiefgang hat?
Naja, also der Punkt ist ja auch einfach, dass jetzt mittlerweile die Schiffe eine Größe erreicht haben, dass der Tiefgang gar nicht mehr so sehr der alles entscheidende begrenzende Faktor ist. Also die Schiffe haben ja eine wahnsinnig große Angriffsfläche für den Wind, also ist ja viel mehr als jede Windjammer. Das heißt, die brauchen eine relativ hohe Geschwindigkeit, mit der sie laufen müssen in der Elbe, damit das Ruder überhaupt greift. Das ist für Deiche und für Hochwasserschutzanlagen durchaus ein Problem. Und mittlerweile sind die Kurvenradien der Elbe ganz unabhängig, ja, sage ich mal, von der Tiefe so gestrickt, dass eben da wirklich der Größe der Schiffe langsam aber sicher Grenzen gesetzt werden. Und die Schiffe weltweit werden aber immer größer. Das heißt, selbst mit dieser Elbvertiefung ist es ja keineswegs so, dass jetzt sämtliche Schiffe Tide unabhängig den Hafen anlaufen können, sondern das ist einfach jetzt eine Entwicklung, wo sich der Hamburger Hafen aus unserer Sicht darauf einstellen muss, dass eben die größten Schiffe nicht mehr automatisch immer den Hamburger Hafen anlaufen. Das muss gar kein Drama sein, darauf kann man sich vorbereiten, aber man muss die Realität zur Kenntnis nehmen und da gibt es doch noch sehr unterschiedliche Auffassungen, aber wir sehen uns da in unserer Kritik doch, was die Ökologie, aber auch was das Ökonomische betrifft, durchaus bestätigt.
Aber zurückdrehen kann man es nicht.
Na, also das ist jetzt einfach, da gibt es eben einfach dann doch, sage ich mal, außer den Grünen, sage ich mal, im parlamentarischen Raum in der Bürgerschaft, von denen, die regieren wollen, eben keine Mehrheit, sage ich mal so. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Am Ende sind es nicht mehr die bösen Grünen, die verhindern, dass die Elbe noch weiter vertieft wird. Also wir stoßen dann irgendwann auch mal auf den neuen Elbtunnel. Da ist jetzt schon nicht mehr so wahnsinnig viel Luft, sage ich mal. Und insofern, das ist dann letztendlich eine Grenze, die wir schon erreicht haben. Und insofern werden die ganz, ganz großen Schiffe da Hamburg nicht mehr dauerhaft anlaufen. Und das erleben wir ja jetzt schon.
Die ökonomische Seite zeigt aber, dass offenbar immer weniger Reedereien die richtig großen Frachter nach Hamburg schicken. War es dann nicht von vornherein überflüssig, die Elbe zu vertiefen? Und ist es nicht eigentlich eine doppelte Niederlage, sowohl von ökologischer als auch von ökonomischer Seite?
Also was wir in Deutschland wirklich falsch machen, ist eben einfach, dass wir keine nationale Hafenstrategie haben. Also in wenigen 100 Kilometern Entfernung haben wir also mehrere Tiefwasserhäfen, die international mitspielen wollen, die sich dann bei den Gebühren auch noch Konkurrenz machen. Also das ist in anderen Ländern einfach anders. Die Gebühren in der Nordrange hier in Nordeuropa sind extrem niedrig verglichen mit China oder in Ostasien, wo es dann eben eine klare Linie gibt, wo eine nationale Regierung festlegt, wo welche Häfen wie ausgebaut werden, sodass nicht, ja, sage ich mal, da eine ruinöse Konkurrenz stattfindet, die letztendlich die Kosten hochtreibt und dann am Ende wirklich, sage ich mal, die Öffentlichkeit darunter leiden lässt. Es ist ja schon auch so, dass wir auf Autobahnen nicht zulassen, dass dann die LKWs so groß werden, dass man sämtliche Autobahnbrücken, sage ich mal, austauschen muss. Also bei der Schifffahrt ist das aber im Moment anscheinend immer noch das Prinzip, dass man sagt, die Schiffe können so groß werden, wie wir wollen. Da muss man die Flüsse anpassen und die Hafenanlagen und immer größere Kräne anbauen. Das ist aus meiner Sicht auch als Volkswirt einfach wirklich auch Wahnsinn und wirklich auch Verschwendung von Steuergeld. Und das wäre also nicht nur aus ökologischer Sicht sinnvoll, dort eine abgestimmte Strategie, ne, also eine Hafenstrategie zwischen Hamburg und Bremen insbesondere und Wilhelmshaven zu erreichen. Nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern gerade auch aus ökonomischen.
Der Hamburger Hafen hat sich ja in den vergangenen Jahren und ja anderthalb Jahrzehnten zu einem großen Kreuzfahrthafen entwickelt. Vor ein paar Jahren kamen Schiffe hier nur her, um bei Blohm und Voss überholt zu werden. Mittlerweile ist Hamburg auch ein touristisches Ziel. Wir haben ein neues Kreuzfahrtterminal, was irgendwie in den kommenden Monaten in Betrieb gehen wird in der Hafen City. Die Schiffe werden größer. Trotzdem ein Grundproblem ist ja, Kreuzfahrtschiffe brauchen viel Energie, wenn sie hier in den Hafen kommen und auch hier liegen. Sie haben mit vorangetrieben, zusammen mit der Wirtschaftsbehörde, dass das Thema Landstrom angegangen wird. Sind wir da schon auf dem Wege, wo Sie sagen, da können wir jetzt auch guten Gewissens mit dem Kreuzfahrtschiff ab und nach Hamburg fahren?
Na, im Moment ist es ja so, dass wir an allen Kreuzfahrtterminals erst noch dafür sorgen müssen, dass es dort eine Landstromanlage gibt. Wir haben ja bisher in Altona eine, da es wird jetzt in der Hafen City eine errichtet werden, auch für den neuen Terminal an dem Barkengehöft, wo jetzt manchmal noch Kreuzfahrtschiffe liegen, haben wir sowas zum Beispiel auch noch nicht. Das heißt, wir sind da jetzt auf einem guten Weg, würde ich mal sagen. Wir sind bei den Kosten noch nicht so, dass das wirklich wettbewerbsfähig ist. Also und insbesondere ist es eben auch so, dass die Reedereien im Moment noch nicht alle ihre Schiffe überhaupt landstromfähig ausrüsten. Das sind sicherlich noch Themen, die wir beobachten müssen. Wir haben erstmal entschieden, erstmal bieten wir das Angebot und wenn das aber dann nach einer Weile nicht genutzt wird und im Moment ist es eben so, dass zum Teil selbst landstromgängige Schiffe den Landstrom nicht nehmen, wenn sie in Hamburg am Kai liegen, dann wird man sicherlich auch irgendwann mal über eine Pflicht nachdenken müssen, denn das, die Situation, die wir jetzt haben, dass eben Kreuzfahrtschiffe, wenn sie ihre doch sehr dreckigen Schiffsdiesel anwerfen, sage ich mal, inmitten einer Millionenstadt wirklich großen Schadstoffausstoß und auch Hustausstoß haben, das kann ja so nicht bleiben und insofern, also erstmal müssen wir flächendeckend das Angebot schaffen und dann eben dafür werben, dass Reedereien dann auch wirklich, ihre Schiffe umrüsten und wenn sie es dann immer noch nicht machen, dann wird man am Ende Ordnungsrecht brauchen.
Sie haben das Thema Landstrompflicht angesprochen, ein Reizthema bei der Wirtschaft, aber auch bei der SPD teilweise. Die sagt, wenn wir das alleine machen würden als Hamburger Hafen, dann würden die Schiffe woanders hingehen. Bei Ihnen klingt das ein bisschen anders. Warum?
Ja, das ist ja ein albernes Argument. Also Rotterdam und auch Antwerpen zum Teil sind viel weiter beim Landstrom. Sie haben in den USA einfach Los Angeles, Long Beach. Das sind einfach Häfen, wo das vollkommen klar ist, dass man dort Landstrom hat. Man muss sich jetzt einfach mal entscheiden und da kommt auch wieder diese unsinnige Konkurrenz der Häfen zum Zuge. Also dass sie das dann, sage ich mal, das Konkurrenzargument genommen wird, warum man jetzt nicht umweltfreundliche Treibstoffe oder umweltfreundliche Antriebe nutzt, das kann doch jetzt wirklich heutzutage nicht mehr der Weisheit letzter Schuss sein.
Also das heißt, in letzter Konsequenz sind Sie dafür, dass man auch eine Landstrompflicht, wenn die Häfen drumherum es nicht machen würden, in Hamburg einführt?
Ja, ich glaube schon, weil letztendlich ist es auch wirklich so, dass selbst die Kreuzfahrer ja selber so mit ihren weißen Traumschiffen von Kunden darauf angesprochen werden, ob dieses weiße Traumschiff in Wirklichkeit eine Dreckschleuder ist. Und das ist nicht gut fürs Geschäft. Und insofern ist das auch im Interesse der Kreuzfahrer, wenn man da ein bisschen Schubs gibt und ihnen, sage ich mal, hilft dabei, das Richtige zu entscheiden. Ich glaube, die würden sehr viel schneller mitziehen und dann nicht so viel Widerstand leisten, wenn man mal vorangeht. Und natürlich muss man das mit Bremen und mit anderen Häfen auch besprechen und nach Möglichkeit eben im Konvoi. Wenn Hamburg da mal vorangehen sollte, das wäre aus meiner Sicht kein Drama, weil Hamburg ein sehr attraktiver Kreuzfahrtstandort ist, der es auch bleiben würde.
Wir wissen, dass bei deutschen Touristen die Kreuzfahrten sehr, sehr beliebt sind. Aber viele Häfen international ziehen die Reißleine, weil die Städte, die Häfen Touristen zwischen 3.000 und 6.000 pro Schiff nicht mehr verkraften. Muss man sich nicht auch in Hamburg Gedanken machen über nachhaltigeren Tourismus, dass man das irgendwie regulieren kann? Auf der anderen Seite will man den Leuten nicht vorschreiben, was sie zu machen haben. Also es ist eine schwierige Gemengelage, glaube ich.
Ja, das Vorschreiben, damit haben wir ja auch nicht so wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht.
Stimmt.
Wobei mit freiwilligen Maßnahmen gerät man dann schnell in den Geruch, den Leuten irgendwas vorschreiben zu wollen oder Verbotspartei. Natürlich ist es einerseits so, dass in einer Millionenstadt wie Hamburg, sage ich mal, ein Kreuzfahrtschiff mit ein paar tausend Passagieren nicht so sehr ins Gewicht fällt wie auf einer kleinen, Mittelmeerinsel, wenn da ein riesen Kreuzfahrer
anlegt. Auch in der Hafencity wohnen Leute.
Ja, natürlich.
Zum Beispiel.
Klar, aber das ist ja dann nicht der größte Terminal, sondern der größte Terminal ist ja weiterhin im mittleren Freihafen oder in Altona. Aber ja, klar, ne? Also solange die Kreuzfahrer so dreckig sind, wie sie jetzt sind, können wir ja in bestimmten Bereichen auch gar keine Wohnungen bauen, weil dort die Belastungen zu groß sind. Und alleine das zeigt ja, also das ist aber auch eine Besonderheit von Hamburg. Also es gibt eigentlich keinen anderen Hafen, der wirklich in der Mitte einer Millionenstadt liegt. Also überall sonst ist der Hafen irgendwie rausgewandert und weit weg von den Bevölkerungszentren, wo Leute wohnen. In Hamburg ist das irgendwie eine Symbiose. Und das kann auf Dauer nur gut gehen, wenn auch der Hafen eben Verantwortung dafür für eine lebenswerte Umwelt übernimmt. Also Hamburgs Tradition, sage ich mal, durch Ökodumping Wettbewerbsvorteile erzielen zu wollen, das ist also keine gute Strategie und die wird letztendlich auch ökonomisch nicht gut gehen.
Herr Kerstan, Sie sind ja nicht nur für das Thema Umwelt im Hamburger Senat zuständig seit 10 Jahren, sondern auch für das Thema Energie. Energiewende ist ein großes Thema, auch wenn vielleicht grüne Themen im Moment nicht so Konjunktur haben, aber Sie treiben das ja seit Jahren voran. Der Hafen spielt dabei für Sie eine entscheidende Rolle. Warum?
Ja, also erstmal ist es ja so, dass in der Tat, wenn wir über Energiewende reden, man ja fast ausschließlich immer nur über Strom redet. Da sind wir ja auch schon sehr weit mit gut fast 60% Erneuerbaren jetzt im Strommix. Aber die Wärme und auch sage ich mal, auch Treibstoff und andere Dinge, das sind ja alles Bereiche, da sind wir einfach noch nicht so weit. Und gerade bei der Wärmewende wollen wir Grünen hier in Hamburg oder auch ich mit meiner Behörde eben, dass Hamburg da ein Vorreiter ist, das haben wir auch gemacht. Und gerade, ich hatte vorhin davon gesprochen, dass containertransportmäßig der Hafen einfach automatisch jetzt an Grenzen stößt, noch nicht mal politische durch die bösen Grünen, sondern einfach, weil man Geografie einfach nicht anders hinbekommt. Und da ist aus unserer Sicht eben die Chance Hamburgs, und das sind wir stolz, dass wir das auch im neuen Hafenentwicklungsplan verankert haben, eben, dass Hamburg sich zu einem Energiehafen entwickelt, also zu einer Drehscheibe nach Möglichkeit von grünem Wasserstoff oder von anderen nachhaltigeren Brennstoffen, womit dann einerseits natürlich der Betrieb der Schiffe, aber eigentlich eben auch wirklich als Wirtschaftsstandort man hier hervorragend grüne Energie produzieren kann. Das wollen wir am Standort des Kohlekraftwerks Moorburg, wollen wir eben grünen Wasserstoff produzieren. Aber gleichzeitig ist der Hafen natürlich perfekt geeignet, Wasserstoff zu importieren. Und wir sind ja gerade dabei, als erster Hafen in ganz Deutschland und sogar in ganz Europa einen grünen Ammoniak-Terminal zu errichten, wo grüner Ammoniak importiert wird. Das sind alles Themen, mit denen wir einerseits dafür sorgen, dass die Wirtschaft dekarbonisiert werden kann, indem man eben nachhaltige Treibstoffe zur Verfügung stellt, aber andererseits eben den Wirtschaftsstandort Hamburg stärkt und auch den Hamburger Hafen stärkt, der dadurch ein weiteres Standbein bekommt, das eben zukunftsfähig ist und das eben auch noch großes Wachstum verspricht, im Gegensatz zu manchen Bereichen, wo man da eben einfach nicht, wo die Bäume nicht mehr in den Himmel wachsen werden. Also die 20 Millionen Toy, die man mal gedacht hatte, in Hamburg umzuschlagen, das wird niemand von uns mehr erleben. Die wird es in Hamburg einfach nicht geben.
Aber lass uns das nochmal kurz ein bisschen sortieren. Also Energiehafen Hamburg, Sie haben gesagt, einmal Wasserstoffproduktion, grüner Wasserstoff am Standort Moorburg. Wenn wir nochmal bei diesem Thema bleiben, das ist ja ein geschichtsträchtiger Standort, sage ich mal, und wo man ja eigentlich sinnbildlich sagen kann, hier, das ist ein Wandel des Hafens. Also es war ein Kohlekraftwerk, zwar das modernste und angeblich effizienteste in Europa, vielleicht sogar weltweit. Es wird gerade abgerissen, man sieht da die Bagger täglich, es gibt Sprengungen. Und jetzt soll das die grüne Energiewende machen. War das für Sie auch so ein Symbolbild, dass man gesagt hat, so gerade da wollen wir?
Na, das ist natürlich schon etwas sehr Symbolisches, wenn an einem Standort, der eben ein Symbolstandort der fossilen Energie ist, sag ich mal, die Energiezukunft baut, in der man eben in dem Bereich geht, wo wir ja im Hamburger Senat ganz einig sind, dass das die Zukunft ist, nämlich grüner Wasserstoff. Dass das Kraftwerk dort abgerissen wird, das waren ja am Ende nicht die bösen Grünen, die das Kraftwerk stillgelegt haben, sondern der Betreiber selber hat festgestellt, dass da jetzt keine Zukunft mehr drin liegt. Und als die Bundesregierung dann Prämien ausgeschrieben hat dafür, wenn man Kohlekraftwerke stilllegt, dann hat sich erstaunlicherweise Vattenfall mit dem, wie immer gesagt wird, das mit dem modernsten Kraftwerk gemeldet und wollte noch Geld mitnehmen. Die haben einfach erkannt, dass sie damals auf das falsche Pferd gesetzt haben. Und insofern, glaube ich, tut es Hamburg, ob man das jetzt unbedingt am Standort Moorburg hätte zwingend tun müssen, das ist natürlich nicht so, aber es ist ein guter Standort. Wir haben dort 380 KV-Anschluss für den Strom. Wir brauchen, Wasserstoffproduktion ist extrem stromintensiv. Insofern ist das schon ein perfekter Standort. Und Hamburg liegt eben auch im Mittelpunkt des Wasserstoffnetzes, das jetzt in Deutschland und in Europa entsteht. Also zusammen mit dem Hafen ist das also ein Standortvorteil, den es fast nirgendwo sonst in der Größenordnung gibt. Und das ist eben auch der Grund, warum jetzt zum Beispiel ein so großer amerikanischer Konzern wie Air Product, wenn die nach einem Terminal suchen für grünen Ammoniak, das in Hamburg machen. Unter anderem allerdings auch, weil Hamburg hier die Infrastruktur neben dem der Produktion ja auch schafft. Die Hamburger Energienetze bauen ja in einem Hamburger Hafen bereits ein Wasserstoffnetz. Überall sonst wird sowas geplant, wir bauen das schon. Und insofern, das war jetzt einer der Gründe, warum jetzt eben dort ein neuer Terminal entsteht und damit dann natürlich auch neue Arbeitsplätze und Zukunft entsteht.
Aber nochmal beim Standort Moorburg geblieben. Sie sind gestartet mit einem breiten Industriekonsortium. Mittlerweile gibt es, glaube ich, nur noch einen privaten Partner, Luxcara. Die Stadt muss mit ihren Tochterunternehmen ja massiv auch in Vorleistungen gehen. Bringt einen das mal zum Nachdenken zwischendurch, wenn die Wirtschaft, die, ich sag mal, guckt, ob sich ein Geschäftsmodell rechnet, dann abspringt?
Na, wir müssen im Moment feststellen, dass eben einfach die großen Energiekonzerne Deutschlands, aber auch Europas, die fast alle am Anfang, sag ich mal, vor ein paar Jahren in Hamburg mit Projekten am Start waren, mittlerweile in Deutschland, ihre Projekte entweder auf Null fahren oder sie an einem Standort konzentrieren und dort nur noch für den eigenen Bedarf produzieren. Da kann man sich schon Sorgen machen, denn natürlich ist es so, wenn man sich die Industrie anguckt, gerade die energieintensive Industrie, da ist eigentlich grüner Wasserstoff, sage ich mal, die einzige potenzielle Möglichkeit, diese Industrien in der Prozesswärme zu dekarbonisieren. Und wir brauchen da Partner, die eben für den Markt produzieren. Und da haben wir jetzt eben mit Luxcara auch noch einen Hamburger gefunden, Unternehmen, das wenig bekannt ist, aber das wirklich deutschland- und europaweit also ein ganz großer Player ist, die eben für den Markt produzieren. Also mir hilft das jetzt irgendwie nicht, wenn Shell irgendwie im Ruhrgebiet jetzt für den eigenen Bedarf grünen Wasserstoff produziert. Wir müssen die Wasserstoffwirtschaft aufbauen und auch die Technologie hier im Land erproben, damit wir eben auch hier die Wertschöpfung und die Arbeitsplätze halten. Den Fehler, den Deutschland gemacht hat mit der Wind und der Windenergie und der Photovoltaik, also zwei Industrien weltmarktfähig zu machen und in dem Moment, wo man damit Geld verdienen kann, Angst zu bekommen und sie dann praktisch, sag ich mal, auszubremsen, weil man die alten Industrien schützen will, den Fehler dürfen wir einfach nicht, und dann verliert man am Ende beides. Die alten Industrien kann man nicht halten, die neuen Industrien machen die Chinesen das Geschäft. Das darf uns beim grünen Wasserstoff nicht mehr passieren. Und darum ist es schon gut, dass wir Hamburger Unternehmen haben, nämlich städtische Unternehmen, die da einfach Technologieführer jetzt sind und jetzt durchaus ins Risiko gehen, aber eben nicht in ein unkalkulierbares, sondern im Wettbewerb bin ich davon überzeugt, dass grüner Wasserstoff sich dann am Ende durchsetzen wird. Und diejenigen, die am ersten dort am meisten am Start sind, werden auch ökonomisch davon profitieren. Und das ist eine Strategie, die jetzt nicht nur meine Behörde verfolgt, sondern eben auch zusammen mit der Wirtschaftsbehörde. Und ich glaube, das ist auch einer der Erfolgsgeheimnisse, warum Hamburg in dem Bereich so stark ist, verglichen mit anderen Standorten, dass in dem Bereich Umwelt- und Wirtschaftsbehörde mal am gleichen Strang ziehen und auch noch in die gleiche Richtung.
Man hat so ein bisschen das Gefühl, nach einem sehr euphorischen Start in Hamburg stockt das Thema Wasserstoff so ein bisschen. Es gibt ja eine Menge Projekte, die auch von wissenschaftlicher Seite her ausloten, inwieweit man mit grünem Wasserstoff arbeiten kann, inwieweit das vorangeht. Zum Beispiel das Norddeutsche Reallabor Wasserstoff. Da hört man relativ wenig, obwohl es so ein wichtiges Thema ist. Woran liegt das?
Ja, das ist eine neue Technologie, die jetzt mittlerweile auch ein bisschen in schweres Fahrtwasser geraten ist, auch im internationalen Wettbewerb. Man muss wirklich sagen, dass im Moment die Preise einfach noch zu hoch sind, mit denen wir dort produzieren. Das heißt, man hat ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Also man müsste eigentlich, sage ich mal, die Produktion ausweiten, damit die Preise runtergehen. Andererseits kann man nicht so teure Anlagen auf 100% Risiko bauen, wenn man nicht weiß, dass man das auch wirklich abgesetzt bekommt. Wir haben in Hamburg natürlich den Vorteil, dass wir hier nicht nur produzieren können, sondern die Offtaker, also die Nachfrager hier auch haben. Wir haben ja eine sehr grundstoffstarke Industrie, die sehr energieintensiv ist mit Stahl, mit Aluminium, mit Kupfer und Raffinerien. Und insofern wird es da, glaube ich, im Übergang einfach auch noch wirklich eine Subventionierung geben müssen. Vielleicht muss man auch wirklich überlegen, ob man, wenn man die Industrie aufbaut, für einen begrenzten Zeitraum auch nicht nur allein auf grünen Wasserstoff setzt, sondern vielleicht eben auch auf blauen Wasserstoff, wo man eben das CO2 abschöpft und dann verpresst, um eben schnell genug mögliche große Mengen Wasserstoff zu produzieren, sodass man dann auch wirklich einen Markt dafür schafft und sich das Ganze durchsetzt. Und dann sind die USA mit ihrem Tax Act einfach auch welche, die da wahnsinnige Subventionen ausreichen. Und ein Großteil der internationalen Konzerne, das stellen wir einfach fest, sind da wenig standorttreu, sind da wenig europafreundlich, sondern die haben eigentlich keinen Schmerz da drin, hier in Europa alle ihre Projekte auf Null zu stellen und alles in die USA zu verlagern. Insofern sind wir da froh, dass wir jetzt mit einem Hamburger Partner, mit Lux Cara zusammenarbeiten, die hier eben einfach eben auch an ihrem eigenen Standort auch arbeiten und produzieren wollen. Und ich bin da ganz optimistisch, dass wir am Ende da wirklich mit unserer Strategie dann auch erfolgreich sein werden.
Sie haben vorhin gerade erwähnt, für die Übergangsphase könnten Sie sich auch vorstellen, blauen Wasserstoff zu nehmen, also neben welcher, der nicht nur durch Solar, Windkraft, grün erzeugten Strom produziert wird. Das ist ja so eine Glaubensfrage. Die Industrie sagt, wir können eben nicht von vornherein 100% nur mit grünem Wasserstoff arbeiten. Der ist zu teuer. Wir müssen auch erproben, wie funktioniert das und in kleinem Stile eben mit diesem Zwischenprodukt anfangen. Dieser blaue Wasserstoff ist eben nicht ganz CO2-neutral. Das ist durchaus auch noch etwas, was man so als halb umweltschädlich bezeichnen kann. Die grüne Linie ist da nicht so ganz eindeutig. Oder haben Sie da eine deutliche Position?
Also ich habe da eine ganz klare Position. Und das war auch die Position oder ist die Position des ehemaligen Wirtschaftsministers Robert Habeck. Oder noch ist er ja, also ne, aber er wird es ja nicht mehr lange bleiben. Wir werden, also vielleicht andersrum, also das ist insbesondere das Verpressen von CO2 ist ja in Deutschland verboten, auch aus Umweltgründen. Ich glaube, das werden wir auf Dauer nicht aufrechterhalten können. Nicht nur, weil wir vielleicht für die Industrie auch blauen Wasserstoff brauchen, sondern insbesondere auch, weil wir bei unseren Klimaschutzanstrengungen ja mittlerweile so viel Zeit verloren haben, dass wir 1,5 Grad gar nicht mehr halten können. Das ist durch normale Einsparungen gar nicht mehr zu erreichen. Wenn das so weitergeht, dann schaffen wir selbst die 2% nicht mehr. Insofern, alleine um unsere Klimaziele zu erreichen, werden wir wahrscheinlich auch schon stärker dann eben auch auf technische Möglichkeiten setzen, vorübergehend, damit eben das Klima nicht völlig außer Rand und Band ist. Und insofern, dann muss man eben zusehen, dass man das eben so verpresst, eher in der Nordsee unter Wasser als an Land. Also ich glaube, an Land, da liegt kein Segen drauf. Da kann ich auch die Bevölkerung verstehen, die da einfach Sorgen hat und da nicht drauf vertrauen möchte. Aber für den Bereich, den man vielleicht gar nicht mehr vermeiden kann, da gibt es doch auch mittlerweile gute Verfahren und die muss man dann halt entwickeln und auch sicher machen, weil wir eben einfach zu viel Zeit verloren haben beim Klimaschutz. Und nur durch Einsparungen und durch effizienter werden, wenn das so weitergeht, werden wir einfach unsere Klimaziele nicht erreichen. Und dann, das ist also nicht nur eine Frage des grünen Wasserstoffs, sondern auch eigentlich wirklich eine ganz existenzielle Frage. Also gerade in einer Stadt wie Hamburg, also dann reden wir irgendwann mal darüber, ob wir in der Elbmündung ein Sperrwerk bauen müssen. Und das wäre für den Hamburger Hafen der Tod, ja. Also insofern wundere ich mich immer, dass gerade auch die Wirtschaft da nicht so entschieden Klimaschutz betreiben möchte, wie es eigentlich in unser aller Interesse wäre.
Jens Kerstan ist zu Gast hier im Hamburger Hafenkonzert. Er ist noch Umweltsenator hier in Hamburg, scheidet aber aus. Jens Kerstan, nun hat nicht nur Hamburg gewählt, sondern auch der Bund. Wir werden voraussichtlich eine Regierung bekommen, die aus CDU, CSU und SPD besteht. Nun haben wir ja Erfahrung hier in Hamburg mit Regierungen mit CDU, CSU, also sehr südorientierten Parteien. Inwieweit macht Ihnen das Sorgen, dass so Themen wie Hafenpolitik, nationaler Hafenplan, Sie haben es angesprochen, oder Elbe da noch eine Rolle spielt oder gucken die nur nach Süden?
Ja, in der Vergangenheit ist gerade im Verkehrsbereich natürlich sehr stark nach Süden geguckt worden, weil dort der CSU-Minister die Verantwortung hatten. Die waren übrigens auch für Digitalisierung zuständig. Und man soll es ja nicht glauben. Die haben ja am Anfang eben uns verklickern wollen, dass wir jetzt auf Kupferkabel setzen müssen und die effizienter machen müssen und nicht auf Glasfaser. Das hat mittlerweile dazu geführt, dass selbst Albanien und Bulgarien eine bessere Glasfaserquote haben als Deutschland. Das ist nicht nur eine Frage von Nord-Süd, sondern einfach, wie zukunftsorientiert sind die eigentlich? Und das sind die beiden großen Parteien in Berlin leider überhaupt nicht. Und natürlich spielt dann eben auch gerade, sag ich mal, in Norddeutschland dann eine geringere Rolle, weil eben die CSU in der Union eine sehr große Rolle spielt und da eher nach Süden geguckt wird. Aber da muss man sich, finde ich, schon Sorgen machen. Und wenn ich mir jetzt so angucke, wie, sage ich mal, ein Kanzlerkandidat der CDU im Wahlkampf gegenüber Heizungsgesetz und anderen Schuldenbremse und Sondervermögen agiert hat und wenige Tage nach der Wahl genau das Gegenteil macht von dem, was er im Wahlkampf gemacht hat, dann finde ich das schon sehr bedenklich. Also, ne, also wir haben ja erlebt, dass Herr Merz im Grunde genommen ausgeschlossen hatte, die Schuldenbremse anzufassen oder Sondervermögen einzurichten. Jetzt reden Sie, wollen Sie noch in dieser Legislatur mit der alten Bundestag auf einmal sowas beschließen? Da haben Sie wirklich die Bevölkerung veräppelt. Und das Heizungsgesetz, also Robert Habeck ist da durch die Arena getrieben worden und ans Kreuz genagelt worden. Und jetzt kurz nach der Wahl, die CDU hat die Leute verunsichert, sodass manche Leute sich Gasheizungen gekauft haben, neue. Und einen Tag nach der Bundestagswahl kommt Herr Lindemann und sagt, nee, das Heizungsgesetz bleibt, das ist in Ordnung. Ich meine, demnächst dürfte sich irgendwie der Kanzlerkandidat Herr Merz dann irgendwie mit seiner Führung im Pakt und kifft oder was wird da passieren? Also so kann man einfach nicht Politik machen und gerade eben auch sehr zukunftsvergessen.
Wir waren beim Hafen und bei Hamburg. Nun gibt es in der SPD zumindest eine relativ starke norddeutsche Gruppe, also die Niedersachsen um Herrn Klingbeil. Haben Sie Angst, dass da Hamburg zugunsten von Wilhelmshaven ganz hinten runterfällt?
Ja, ich glaube, wir werden klug beraten, Hamburg, aber auch Niedersachsen, wenn man da die Kräfte koppelt und da jetzt nicht nur auf Niedersachsen oder auf die Hamburger Brille aufsetzt, dann werden wir uns, sage ich mal, im bundesdeutschen Wettbewerb da einfach nicht durchsetzen. Und die Sorge weiß ich jetzt nicht. Da würde ich schon erwarten, dass da eben versucht wird, die Kräfte zusammenzukoppeln. Man muss ja auch wirklich sagen, dass so schlecht der Ruf der Ampel auch ist, die sicherlich auch vieles nicht gut gemacht hat im Energiebereich, aber hat die Ampel geliefert, nämlich Robert Habeck. Und das ist auch Norddeutschland zugute gekommen. Also wir hier in Hamburg haben mit unseren Projekten ganz viel Rückenwind gehabt, während wir eben vorher eine Bundesregierung hatten, die teilweise durch Gesetzesänderungen uns Knüppel zwischen die Beine geworfen haben und zum Beispiel verhindert haben, dass wir ein Ölheizungsverbot beim Neubau durchsetzen konnten. Ja, da erwarte ich jetzt einfach von anderen Parteien, dass sie eben den norddeutschen Akzent schon auch weiterhin fahren. Und da mit Robert Habeck ist uns das in der Vergangenheit bisher ganz gut gelungen.
Glauben Sie, dass das Thema Klimaschutz noch eins wird in der neuen Regierung? Weil da redet kein Mensch mehr davon, weder im Wahlkampf noch jetzt.
Ja, das ist schon etwas, was mir wirklich Sorgen macht, muss ich sagen. Also dass angesichts einer Situation, in der eine rechtspopulistische Partei also wirklich unerträglich hohe Wahlergebnisse erzielt, dass bürgerliche Parteien dann irgendwie die Grünen als Hauptproblem des Landes ausrufen und da tatenlos zugucken, das ist schlecht. Und Klimaschutz geht nicht dadurch weg, dass man die Grünen ans Kreuz nagelt. Ich hoffe, dass da Vernunft einkehrt und Sie haben ja jetzt schon die ersten Kehrtwendungen vollzogen innerhalb weniger Tagen bei der Schuldenbremse, auch beim Heizungsgesetz. Also ich hoffe und da werden wir Grünen natürlich auch drauf achten im Bundestag, aber eben auch im Hamburger Senat, wenn das jetzt gelingt, erfolgreiche Koalitionsverhandlungen zu führen. Dass das Thema Klimaschutz einfach ein wichtiges Thema bleibt, weil wir schützen da nicht das Klima, sondern die Menschen. Die Natur und Mutter Erde, die können wir gar nicht kaputt machen. Das Einzige, in dem wir schädigen, sind die Menschheit. Und darum, es geht um Menschenschutz. Und das nicht tun zu wollen jetzt, wo wir so viel Zeit verloren haben, das ist wirklich nicht nur zukunftsvergessen, sondern verantwortungslos. Und da werden wir die neue Bundesregierung in die Verantwortung nehmen. Damit lassen wir sie nicht davonkommen.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 mit Umweltsenator Jens Kerstan. Herr Kerstan, Sie sind mit Ihrer Behörde ja auch zuständig für den Deichbau, für den Hochwasserschutz in Hamburg. Hamburg hat mehr als 100 Kilometer Deiche und Hochwasserschutzanlagen. Wir sind ja letztendlich abhängig von dieser Elbe. Das ist ein Bereich, wo man eigentlich gar nicht richtig genügend hinschauen kann, oder?
Ja, das ist ein ganz existenzieller Bereich. Also wenn wir nicht ständig unsere Deiche erhöhen würden, dann wären ungefähr ein Drittel der Fläche Hamburgs nicht mehr bewohnbar. Und man muss sich schon Sorgen machen, dass durch einen ungebremsten Klimawandel oder Klimakatastrophe, muss man eigentlich sagen, Klimawandel klingt ja so harmlos. Da sind wir ja nicht nur in der Krise eigentlich, sondern in der Katastrophe, dass wir dort eben sehr, sehr intensiv und sehr, sehr massiv investieren müssen mittlerweile. In den 90er Jahren hat man mal ein Deicherhöhungsprogramm gefahren und dachte, damit ist man dann bis zur Mitte dieses Jahrhunderts irgendwie sicher. Als ich ins Amt gekommen bin, habe ich die letzte Stufe dieses alten Erhöhungsprogramms in Betrieb genommen. Da waren dann sämtliche Puffer, die man mal ursprünglich für alle möglichen Eventualitäten vorgesehen hatten, schon ausgeschöpft. Und das war dann die erste Stufe des neuen Deichbauprogramms, weil wir mussten sofort wieder anfangen zu erhöhen, weil mittlerweile eben durch Klimawandel bedingt die Bemessungswasserstände gestiegen sind. Und damit wir bis 2050 wirklich sicher sind, müssen wir die Deiche jetzt eben erhöhen. Die sind jetzt sicher, Aber wir müssen guten Meter an manchen Stellen mehr und an manchen weniger jetzt eben einfach die gesamte Deichlinie erhöhen, weil eben wir es bisher nicht geschafft haben, die Klimakrise einzudämmen. Und wenn das weiterhin so ungedämmt weiterhin so weit läuft, dann muss man es einfach feststellen, dass wir in Hamburg an bestimmten Stellen dann auch an Grenzen stoßen werden. Denn für höhere Deiche braucht man Platz. An manchen Stellen bauen wir jetzt schon Mauern, weil wir keinen Platz mehr haben. Das wird dann nicht, unbegrenzt kann man das nicht fortführen. Und dann wird man irgendwann mal eine Situation haben, wo man dann eben so wie die Niederlande irgendwie an der Flussmündung ein Sperrwerk bauen muss oder wie London das gemacht hat. Für den Hamburger Hafen wäre das Gift.
Wie realistisch ist das denn? Sie haben das mal ins Gespräch gebracht vor einigen Jahren, Mitte der 2050er Jahre muss man dann mal, oder 2050 ungefähr, muss man vielleicht mal anfangen, sich konkret Gedanken darüber zu machen. Das ist ja ein Jahrhundertprojekt letztendlich, oder?
Also im Moment, das Schlimme daran ist ja, dass wenn man nicht rechtzeitig reagiert, die Dynamik dann irgendwann gar nicht mehr zu bremsen ist, obwohl sehr lange Zeiträume betroffen sind. Also wenn es uns jetzt nicht gelingt, die Klimakrise einzudämmen, dann wird irgendwie ab dem Jahr 2100, da reden wir von einem Meter, wahrscheinlich sogar dann von mehr. Und es gibt sogar jetzt schon Prognosen, die da deutlich darüber hinausgehen. Und wenn man sich das ansieht, also in Grönland und in der Arktis, dort schmilzt das Eis sehr viel schneller, als das bisher in allen Klimaprogrammen vorgesehen waren. Also eigentlich ist eine Begrenzung auf 1,5 Grad schon zu wenig. Wir müssten eigentlich sogar schneller sein. Und wenn das nicht gelingt, dann wird man am Ende um sowas gar nicht drumherum kommen. Und darum ist das ja einfach unser Plädoyer. Das ist jetzt einfach besser und günstiger und billiger, jetzt zu reagieren, als später dann zu solchen irren Maßnahmen zu greifen, die sicherlich mit ganz vielen Problemen verbunden sind. Das kann sich niemand wünschen, dass wir da, sage ich mal, in der Elbe ein Sperrwerk errichten müssen. Aber letztendlich sind wir ein Land, das sich das noch leisten kann. Aber es gibt weltweit jetzt schon Länder wie Bangladesch und andere, die beim Meeresspiegelanstieg von einem Meter, da gehen Hunderte von Millionen dann in die Emigration. Die gehen dann los und müssen sich woanders was suchen, weil ihr Land ist weg. Und dass wir da einfach jetzt in Deutschland auf einmal so tun, als ob das so ein Luxus ist, als ob das so eine spinnerte Idee von irgendwelchen Grünen oder Wissenschaftlern ist, das macht mich ein Stück weit verfassungslos, weil dass alle Wissenschaftler, sage ich, unisono sagen, das muss man jetzt machen, das gibt es eigentlich nirgendwo sonst. Wissenschaft lebt immer vom Streit. Es gibt immer welche, die sagen, sie sehen es ganz anders. Und das ist bei der Klimakrise anders. Und gerade da kommen jetzt die großen Parteien und sagen, jetzt mal ein bisschen langsam und mal ein bisschen abwarten und die Leute nicht überfordern. Wenn wir nichts machen, das wird die Leute am meisten überfordern. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann.
Jens Kerstan, Sie hören auf, Sie verlassen Ihr politisches Amt, Sie gehen ins Privatleben zurück. Was macht Jens Kerstan nach der Politik? Haben Sie einen Plan?
Nee, einen Plan B habe ich nicht, habe ich eigentlich auch nie gehabt. Also ich habe das große Privileg genießen können, dass das, was so meine Leidenschaft ist und wo mein Herzblut dran hängt, dass ich das als Beruf habe machen können, also in der Politik Verantwortung zu übernehmen. Umweltsenator, Energie- und Klimaschutzsenator zu sein, Agrarsenator, das war immer mein Plan, was ich machen wollte. Das ist jetzt schon ein großer Schritt, muss ich sagen, aber ich bin jetzt insgesamt 25 Jahre ununterbrochen in verschiedenen Bereichen in der Führung. Zuerst als stellvertretender Landesvorsitzender, dann als Fraktionsvorsitzender, jetzt 10 Jahre als Senator, dienstältester Senator im Senat, zweitdienstältester Senator der Grünen in Landesregierung. Nur mein Kollege Winne Herrmann in Baden-Württemberg ist länger im Amt als ich. Das ist schon ein harter Ritt und das ist ein harter Job und da muss man auch aufpassen, dass man da selber nicht unter die Räder kommt. Und darum habe ich jetzt für mich die Entscheidung getroffen, jetzt andere Dinge mal in den Vordergrund zu stellen, mehr Priorität zu geben. Und ja, mein Plan erstmal für dieses Jahr, wenn ich aus dem Amt ausscheide, ist da ganz eindeutig, dass ich keinen Plan habe, dass ich auch keinen Plan haben will, sondern erstmal die Dinge einfach so laufen lasse und mal gucken, wie es mir geht und auch wirklich mir mal überlegen muss, wozu ich Lust habe und was ich gerne noch machen möchte. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass da auch was möglich sein wird. Aber erstmal, glaube ich, brauche ich ein bisschen auch einfach mal ein bisschen Zeit, um Luft zu holen und mal wieder ein bisschen besser auf die Beine zu kommen. Und da freue ich mich jetzt auch schon drauf.
Worauf freuen Sie sich am meisten?
Na, es ist ja schon ein Job, der einfach einen wahnsinnigen Zeitaufwand, Zeiteinsatz auch verlangt. Also einfach mal auch spontan mit Freunden einfach, weiß ich nicht, ins Kino zu gehen oder in ein Konzert oder einfach zum Grillen nach draußen oder.
Sie kochen gerne, habe ich gelesen.
Das stimmt, ja. Also manchmal, also auch zur Entspannung manchmal. Aber ja, nur Leute einzuladen, gemeinsam zu kochen, das macht Spaß. Oder wenn ich genügend Zeit habe, was leider nicht so oft der Fall ist, dann mache ich das auch, wenn ich ganz alleine da bin. Also das ist etwas, was Spaß macht, auf dem Wochenmarkt einzukaufen und dann gesundes Essen zu kochen. Das ist schon was, was ich dann auch machen werde. Und natürlich in der Vergangenheit war ich eben häufig auf unserem Haus auf Mallorca, um sage ich mal, auch Kraft zu tanken. Es gibt aber noch viele andere schöne Plätze auf der Welt, die ich nicht kenne. Also das habe ich mir dann, sage ich mal, verkniffen in den letzten Jahren. Da würde ich natürlich auch gerne ein bisschen auch noch, solange ich dann eben auch noch gesund genug bin und fit genug bin, dann eben auch noch mal ein bisschen die Welt zu bereisen.
Ich habe bei der Vorbereitung für diese Sendung auf Ihrer privaten Homepage ein Foto gefunden, wo Sie in sehr jungen Jahren mit einem Hund kuscheln. Und darauf ein Spruch, dass Sie immer gerne einen Hund haben wollten, aber es zeitlich nicht passte. Das wäre doch jetzt die Gelegenheit, oder?
Ja, so ein Hund, das ist schon noch ein Traum von mir, das stimmt. Also in meinem jetzigen Leben, also wäre das arme Tier wirklich, also gekniffen, das kann man so einem Tier nicht zumuten. Andererseits ist es so ein Hund ist natürlich auch irgendwas wie ein Baby, also man ist dann auch sehr stark festgebunden. Also ich werde mit Sicherheit mir einen Hund schon zulegen, das wird jetzt aber nicht das erste sein, sondern erstmal werde ich wirklich ein bisschen die Zeit genießen, wo ich ein bisschen die Freiheit und auch die Ungebundenheit, bevor ich dann mit dem vierbeinigen Gefährten dann wieder mein Leben auch doch ein Stück weit weiter bereichern werde.
Wenn Sie in einigen Tagen oder Wochen aus dem Amt ausscheiden, an Ihre Nachfolgerin oder Ihren Nachfolger Ihr Amt übergeben werden, dann wird das wahrscheinlich nicht ganz leicht für Sie, aber auf der anderen Seite haben Sie auch ein gewisses Erbe, was Sie weiterreichen und viele angefangene Dinge, wo es heißt, die kann man jetzt zu Ende bringen. Was werden Sie Ihrer Nachfolgerin, Ihrem Nachfolger mitgeben und ins Stammbuch schreiben? Welchen Rat?
Also ich glaube, wir haben mit der Bukea jetzt auch eine Behörde und auch mit den öffentlichen Unternehmen, die wirklich gut aufgestellt sind, die auf eine Politik aus einer Hand und eine sehr konsistente Politik ermöglichen. Und das ist im Grunde genommen die Querschnittsbehörde, die Grundfunktion dieser Stadt am Laufen hält. Vom Wasser über Abwasser, Stadtreinigung, Müll, Energie, Strom, Gas und alles. Das muss man nutzen und das muss man dann aber, man ist da nicht immer, sage ich mal, wohl gelitten, weil man braucht dafür viel Geld. Das ist gerade im Umweltbereich, wird es einem nicht gerne gegeben. Gerade in den letzten Monaten, sage ich mal, konnte ich eigentlich nur noch Klimaschutzprojekte durchbringen, wenn sie weder Personal noch Geld kosten. Das kann auf Dauer nicht so sein. Und wenn man da nicht, sage ich mal, mit guten Worten nicht weiterkommt, dann muss man sich eben auch mal querstellen und streiten. Also ein Umweltsenator oder Senatorin, die immer nur bitte, bitte machen und sich hinten anstellen, das ist, glaube ich, dann ist man falsch in diesem Job. Also das ist ein Job, da muss man sich dann auch mal streiten können, damit man eben die notwendigen Dinge durchsetzt, die eben für eine gute Zukunft und für ein lebenswertes Hamburg und eben ein Hamburg, das auch für die nächsten Generationen noch lebenswert ist, sicherzustellen. Und das ist ein tolles Amt und jeder, der das mir da nachfolgt, den beneide ich ein Stück weit drum, weil das wirklich eine tolle Herausforderung ist und man dort mit tollen Menschen und mit vielen zu tun hat, die da alle mit Herzblut unterwegs sind. Und ja, da mache ich mir aber auch keine Sorgen, da werden wir schon eine gute Nachfolge finden.
Mit wem diskutiert der streitbare Dickschädel Jens Kerstan denn in Zukunft, wenn ich im Senat?
Ach, da werde ich schon genügend Leute finden, sage ich mal, in meinem Freundeskreis sind jede Menge Leute auch sehr politisch engagiert und auch interessiert. Aber es wird dann einfach ein bisschen weniger intensiv sein als in der Vergangenheit. Also erstmal auch mal sich um andere Themen stärker kümmern zu können. Ich habe so ein bisschen das Lesen fast verlernt, sage ich mal. Immer die kurzen Vermerke, immer diese ganzen Schnipsel im Internet und so weiter. Mal wirklich sich mal auch gute Bücher mal an einem Stück durchzulesen und dann abends auch da nach drei Seiten einzuschlafen. Ich glaube, das würde mich sehr wünschen. Und das werden dann nicht nur politische Themen sein, sondern dann auch mal, ich mag Geschichte sehr gerne und andere Themen, da werden auch andere Dinge mal zu ihrem Recht kommen, die in der Vergangenheit da ein trauriges Schicksal fristen mussten mit zu wenig Beachtung.
Vielen Dank, Jens Kerstan im Hafenkonzert bei NDR 90,3. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war das Hamburger Hafenkonzert. Heute mit dem scheidenden Hamburger Umweltsenator Jens Kerstan.
NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
In der kommenden Woche gehen wir ins Eis.
Roald Amundsen, Robert Falcon Scott oder Ernest Shackleton. Die Liste berühmter Polarforscher ist lang. Aber welche Rolle spielen eigentlich Frauen bei der Erkundung von Arktis und Antarktis? Vor 90 Jahren betrat mit Caroline Mikkelsen zum ersten Mal eine Frau die Antarktis. Heute ist es völlig normal, dass Wissenschaftlerinnen in den Polarregionen unterwegs sind. Im Hafenkonzert kommende Woche sprechen wir unter anderem mit Teilnehmerinnen der ersten reinen Frauenüberwinterung auf der Forschungsstation Georg Neumeier.
Also, dass wir das so geschafft haben, dass wir damit sozusagen so eine Pionierleistung vollbringen konnten, wir als Neuner-Truppe, fand ich fantastisch.
Und ich habe auch gelernt, was ich vorher nicht wusste, dass das funktioniert, dass wenn man mit Menschen nicht so gut zurechtkommt und man muss es, dass man das dann auch lernen kann.
Wir sind dann als 9 Frauen reingekommen und als eine Familie rausgekommen. Tolles Gewinn, den man in Münzen nicht verrechnen kann.
Frauen in der Antarktis, unser Thema im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Wie immer zu hören, sonntagmorgens ab 6, noch einmal ab 19 Uhr bei NDR 90,3 und natürlich auch online in unserem Hafenkonzert-Podcast. Zu finden in der NDR Hamburg-App, in der ARD-Audiothek oder unter ndr.de/hafenkonzert. Klicken Sie doch mal rein.
Wir sind Hamburg. Hamburg.
Für heute
Hamburg.
Tschüss Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagen Kerstin von Stürmer
und Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.